Der Preis ist ausschließlich privat finanziert. In diesem Jahr ging die Echogabel nicht nur an große Namen, wie die Geigerin Ann-Sophie Mutter, den Geiger David Garrett oder den Pianisten Víkingur Ólafsson. Es waren die eher unbekannten Künstler, die das Publikum verblüfften und zu Standing Ovations hingerissen haben. Mit seiner Blockflöte hat Max Vollbers, begleitet vom Alte Musikensemble Capella della Torre, als Nachwuchskünstler des Jahres überzeugt. Der Countertenor und Breakdancer Jakub Josef Orlinski hat als Sänger des Jahres gezeigt, wie wenig weihevoll und angestrengt bürgerlich 450 Jahre alte Musik sein kann. In der Kategorie Klassik ohne Grenzen rockte der Südafrikaner Abel Selaouche den ausverkauften großen Saal des Konzerthauses am Gendarmenmarkt. Als Schüler konnte er nur einmal pro Woche ein Cello benutzen, also hat der Bruder ihm eins gemalt, auf dem er dann geübt hat. Selaouche singt, er spielt, er zupft und trommelt und streichelt sein Instrument. Für sein Lebenswerk geehrt wurde der 96-jährige Dirigent Herbert Blomstedt. Er hatte wegen einer Erkrankung nicht aus Luzern anreisen können. Die Instrumentalistin des Jahres, Ann-Sophie Mutter, hat den weltpolitischen Ernst angesprochen und Friedensinitiativen wie der Barenboim-Said-Akademie gedankt. Der Jubel zum Schluss dieser bislang gefühlvollsten und kurzweiligsten Opusverleihung hat gezeigt, dass die Klassikbranche in der Lage ist, sich zu erneuern und ein lockeres, jüngeres Publikum zu begeistern.
Standpunkte. Bayern und Hessen haben gewählt. In beiden Ländern hat die Union die Nase vorn und kann mit den Ministerpräsidenten Söder und Rhein aller Voraussicht nach weiter den Regierungschef stellen. Große Verlierer in beiden Fällen, die Parteien der Ampelkoalition in Berlin. Unser Gastautor in den Standpunkten ist heute der Journalist und Buchautor Jan Fleischhauer. Er schaut auf das schlechte Ergebnis für die SPD, auch in Hessen.
Wie erklärte die gescheiterte SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser, wir gewinnen gemeinsam Wahlen und wir verlieren sie gemeinsam. Klang so ein bisschen wie der CEO, der den Laden an die Wand gefahren hat und sich dann bei allen Mitarbeitern für ihren Einsatz bedankt, bevor er sich in den Privatjet setzt, während alle anderen ihre Entlassungspapiere bekommen. Eine tröstliche Nachricht haben die beiden Wahlen. Es haben die eher gemäßigten Charaktere gewonnen, nicht die Krakeler. Das gilt in jedem Fall für Boris Rhein in Hessen und es gilt übrigens auch für Markus Söder in München. Söder ist für seine Verhältnisse eher leise aufgetreten und ist nicht in den Überbietungswettbewerb mit AfD und Freien Wählern getreten. Und das, vielleicht das, ist dann doch 36,x% wert, oder?
Meint unser Gastautor Jan Fleischhauer. Etwas anders sieht es eine Zeitung. Wir schauen in die Taz. Sie spekuliert über die Auswirkungen auf die nächsten Landtagswahlen.
Bestätigt fühlen können sich vor allem rechte PopulistInnen. Das spiegeln die katastrophal guten Ergebnisse der AfD in beiden Ländern wider und das Hoch für die Freien Wähler in Bayern. Deren Chef Hubert Aiwanger bedient sich gern mal aus dem rhetorischen Fundus der AfD. Diese Wahlen sind mithin auch eine Warnung an alle demokratischen Parteien, der populistischen Versuchung zu widerstehen. Das Spiel mit Ressentiments könnte sich im nächsten Jahr, wenn in den drei ostdeutschen Ländern Thüringen, Sachsen und Brandenburg gewählt wird, als böser Bumerang erweisen.
Von der Taz zu den Tagesthemen. ARD-Chefredakteur Oliver Köhr meint dort, die Ergebnisse seien für die Ampelkoalition keine Watschen mehr, sondern ein ziemliches Desaster.
Zwei Themen sind dem Wahlvolk in Hessen wie in Bayern besonders wichtig und das sind keine wirklich landespolitischen Themen. Asylpolitik und Wirtschaftspolitik. Beides ist verbunden mit Ängsten, Problemen, Sorgen. Mit der Angst, dass zu viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen, mit dem Problem, dass die Kommunen damit alleingelassen und überfordert sind und mit der Sorge, dass es wirtschaftlich bergab geht, auch mit der persönlichen wirtschaftlichen Situation. Dem muss die Ampel mit überzeugenden Ideen begegnen und bisher hat sie die nicht geliefert.
Die Meinung von Oliver Köhr in den ARD-Tagesthemen. Die Süddeutsche Zeitung beleuchtet das Ergebnis in Bayern und mutmaßt, die Abneigung zwischen CSU-Chef Söder und Freie Wähler-Chef Aiwanger werde Folgen haben.
Söder wird kaum ein weiteres Mal dabei zusehen, wie Aiwanger seine wachsende Macht gegen ihn einsetzt. Vielmehr wird er auf die Gelegenheit zur Rache lauern, darauf, dass sein Erzrivale einen groben Fehler begeht, um ihn dann vor die Tür zu setzen. Nach der Europawahl im Juni 2024, aber lange genug vor dem Bundestagswahlkampf, damit sich Aiwanger nicht erneut als Märtyrer feiern lassen kann.
Das waren unsere Standpunkte, heute zusammengestellt von Marei Beermann.
Der Stichtag.
Der US-amerikanische Musiker Jackson Browne feiert heute seinen 75. Geburtstag. Er gilt als einer der wichtigsten Singer-Songwriter des Landes. Bernd Schlieselmann mit einem Porträt.
Die Eagles haben mit seiner Hilfe ihren ersten Hit, Take It Easy. Jackson Browne selbst veröffentlicht 1974 mit Late for the Sky ein Meisterwerk. Songs wie Flüssiges Gold, urteilt der Rolling Stone. Looking hard into your eyes, there was nobody I'd ever known. Such an empty surprise. Mit The Pretender gelingt Browne 1976 ein adäquates Nachfolgealbum. Er holt dafür Topmusiker wie Lowell George, Graham Nash, David Crosby oder Bonnie Raitt ins Studio. Der Suizid seiner Frau überschattet die Aufnahmen und so werden die Stücke von einer traurigen Grundstimmung getragen. I'm gonna rid myself a house in the shade of the freeway. In den 80er Jahren werden die Texte des Musikers zunehmend politischer. Er organisiert Konzerte gegen Atomkraft, singt für Amnesty International und klagt Umweltverschmutzung, Waffenwahn und sinnlose Kriege an. Mit 60 bringt Jackson Browne noch einmal ein Album heraus, das an seine großen Platten der 70er heranreicht. Auf Time the Conqueror blickt er, für ihn untypisch, zurück und entzaubert den Flower Power Mythos der 60s. Jackson Browne denkt weiter nach und er sucht weiter nach den richtigen Antworten. Ich spüre schon, dass die Zeit abläuft, aber nicht heute, sagt der Songwriter. Heute wird er 75.
Der Stichtag von Bernd Schlieselmann. Und das war die ARD-Infonacht mit Nikolai Russ. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in diesen Montag.
ist 6 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Jürgen Escher. Guten Morgen.
Danke an die Wählerinnen und Wähler für ein wirklich großartiges Ergebnis für die Hessenunion.
Der hessische Ministerpräsident Rhein freut sich über das Wahlergebnis der CDU. In Hessen und Bayern sind CDU und CSU bei den Landtagswahlen die Gewinner. Verluste gab es vor allem für die Ampelparteien. Inzwischen sind alle Stimmen ausgezählt. Frank Wörner, WDR aktuell.
Wenn wir mit Bayern anfangen, da hat die CSU von Ministerpräsident Söder 37% der Stimmen geholt, fast so viel wie bei der letzten Wahl. Neu ist die zweitgrößte Fraktion, die kommt künftig von den Freien Wählern. Knapp dahinter dann AfD und Grüne und die SPD hat nochmal weniger Stimmen bekommen, schafft gerade noch 8,4%. Die FDP ist sogar ganz aus dem Bayerischen Landtag rausgeflogen. In Hessen triumphiert die CDU von Ministerpräsident Rhein, sie kommt auf fast 35%, nochmal deutlich mehr als bei der letzten Wahl. Auch die AfD liegt zu, ist jetzt zweitstärkste Kraft im Hessischen Landtag, gefolgt von SPD und Grünen. Die FDP hat den Einzug nur ganz knapp geschafft. Insgesamt haben vor allem SPD, Grüne und FDP Stimmenanteile verloren, wohl weil viele Wähler unzufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung sind.
Auch fast zwei Tage nach dem Angriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel gehen die Kämpfe weiter. Nach Angaben der israelischen Armee sind bisher etwa 700 Tote geborgen worden. Die Zahl werde wohl aber noch steigen. Julio Segador, WDR Tel Aviv.
Allein nahe dem Kibbutz Reim, wo junge Leute ein Rave-Festival feierten, sollen über 200 Leichen gefunden worden sein. Militärsprecher Hagari bezeichnete das Vorgehen der Hamas als brutales, menschenverachtendes Massaker, das sogar die Handlungen des sogenannten Islamischen Staates in den Schatten stelle. Israels Präsident Herzog machte in einer Rede an die Nation den Iran für den Angriff auf Israel mitverantwortlich. Unterdessen hat das israelische Militär die Angriffe auf den Gazastreifen verstärkt. Die Luftwaffe bombardiert ununterbrochen Hamas-Ziele in verschiedenen Städten des Küstenstreifens. Auch dort steigt die Opferzahl stark an.
Nach den starken Erdbeben in Afghanistan ist die Situation weiter dramatisch. Helfer suchen nach Verschütteten, die Krankenhäuser sind überlastet. Die Taliban sprechen von mehr als 2400 Toten und mehr als 2000 Verletzten. Charlotte Horn für WDR aktuell.
In dem Bezirk Sindarjan in der Provinz Herat, den hat es besonders stark getroffen. Mehrere Dörfer sind hier komplett zerstört. Oft sind die Häuser nur aus Lehm gebaut und stürzten schon beim ersten Beben in sich zusammen. Inzwischen schwindet die Hoffnung, in den Trümmern überhaupt noch Überlebende zu finden. Mittlerweile sind einige Hilfsorganisationen vor Ort, auch von den Vereinten Nationen, und sie versorgen Verletzte und verteilen das Wichtigste an die Menschen, die jetzt obdachlos geworden sind. Zelte, Decken, Lebensmittel und Wasser. Die Vereinten Nationen, die haben inzwischen eine Soforthilfe von knapp 5 Millionen Euro angekündigt. Laut der Taliban-Regierung handelt es sich um das schwerste Erdbeben seit Jahrzehnten.
Weitere Meldungen im Überblick. Im Prozess um einen Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim in Saarlouis mit einem Toten wird heute das Urteil erwartet, 32 Jahre nach der Tat. Dem Angeklagten wird Mord, versuchter Mord und Brandstiftung vorgeworfen, aus rechtsextremen Motiven. Der Fall war lange ungelöst. Vergangenes Jahr wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen und der Beschuldigte festgenommen. Die AfD stellt weiter keinen Oberbürgermeister in Deutschland. Bei der Stichwahl in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt gewann CDU-Amtsinhaber Schenk mit knapp 54%. Im ersten Wahlgang hatte der AfD-Kandidat noch einen leichten Vorsprung. In der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt am Abend Heidenheim geschlagen mit 2:0. Vorher hatte Bayern München 3:0 gegen Freiburg gewonnen und Bayer Leverkusen bleibt Tabellenführer nach einem 3:0 gegen Köln.
WDR aktuell aus der Kultur.
In Berlin wird heute der Deutsche Musical-Theaterpreis verliehen. Mit der undotierten Auszeichnung sollen herausragende Musicals gewürdigt und Künstlerinnen und Künstler bekannter gemacht werden. David Rühl, WDR Kultur.
Der Preis wird seit 2014 jedes Jahr von der Deutschen Musical-Akademie verliehen. Bewerben können sich öffentliche und private Theater aller Größen, aber auch Produktionsfirmen, die mit einem Musical auf Tour gehen. Preise gibt es unter anderem für das beste Drehbuch, das Bühnenbild, Kostüm und Licht und natürlich für die Musical-Musik und die besten Darstellerinnen und Darsteller. Nominiert sind in diesem Jahr unter anderem Fuck You Goethe, das Musical und Romeo und Julia am Theater des Westens in Berlin. Ein Ehrenpreis geht an den Schweizer Regisseur und Schauspieler Stefan Huber. Er hat einige der beliebtesten und erfolgreichsten Musicals des Landes geschrieben.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen heute oft bewölkt mit teils böigem Wind, vor allem in Westfalen etwas Regen, Nachmittag vom Rheinland bis ins Rothaargebirge mehr Sonnenschein. Dazu wieder mild in Bielefeld bis 18, Steinfurt 20 und in Bonn bis 22 Grad. Morgen nach Auflösung einiger Dunst- und Nebelfelder meist trocken mit einem Mix aus Sonne und Wolken bei bis zu 25 Grad. Das war WDR aktuell. WDR 5, die Verkehrslage. A3 Arnheim Richtung Köln zwischen Oberhausen-Holten und Kreuz-Kaiserberg, 3 Kilometer stockender Verkehr. Die A52 Düsseldorf Richtung Mönchengladbach ist zwischen Karst Nord und dem Kreuz Niersen wegen Bauarbeiten bis Dienstag früh gesperrt. A57 nimmt wegen Richtung Köln zwischen Mürzkapellen und Krefeld-Oppum etwa 10 Minuten plus 4 Kilometer stockend. Und die A59 Düsseldorf Richtung Köln ist zwischen dem Dreieck Monheim Süd und dem Kreuz Leverkusen West wegen Bauarbeiten bis Mittwoch gesperrt.
WDR 5 Morgenecho.
Mit Judith Schulte-Loh einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Zwei Themen beschäftigen uns heute früh, nach diesem Wochenende vor allem. Das ist nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel. Die Gewalt, die eskaliert. Israels Premierminister Netanyahu spricht bereits von einem langen Krieg. Und nach den Wahlen in Hessen und Bayern. Die CSU hat die Wahl in Bayern gewonnen, die CDU in Hessen. In beiden Ländern ist die AfD stark vertreten, in Hessen auf Platz 2, in Bayern auf Platz 3. Und die Ampelparteien, sie verlieren, manche mehr, manche weniger. Birte Sönnigsen mit den Reaktionen aus Berlin auf die Ergebnisse der Landtagswahlen.
Die Wahlergebnisse sind ein klarer Denkzettel für die Ampelkoalition in Berlin. Das weiß auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert.
Wir sind natürlich nicht taub und blind, sondern wir sehen, dass die drei Parteien der Ampelkoalition in beiden Bundesländern verloren haben. Und wir sollten die Signale alle miteinander in der Ampelkoalition erkennen.
Die Signale der Wählerinnen und Wähler an die Kanzlerpartei sind eindeutig. Die SPD verliert weiter an Zustimmung, erreicht historisch schlechte Ergebnisse.
Wir sind heute Abend ausdrücklich nicht die Wahlsieger. Es ist für uns ein bitterer Abend in beiden Bundesländern.
Eine klare Niederlage auch für Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die als Spitzenkandidatin in Hessen klar gescheitert ist. Sie kehrt nun geschwächt ins Ministerium nach Berlin zurück, wo große Aufgaben, vor allem rund um das Thema Migration, auf sie warten. Die SPD will öffentlich deshalb bloß keine Diskussion um ihre Ministerin aufkommen lassen.
Wir stehen zu Nancy Faeser, und zwar aufgrund der Bilanz, die sie vorzuweisen hat.
Auch für die FDP war es ein weiterer enttäuschender Wahlabend. Die Gründe sind für Generalsekretär Bijan Djirsaray eindeutig.
Es ist nicht die landespolitische Stimmung, sondern es ist tatsächlich die bundespolitische Stimmung. Und darüber müssen wir ganz klar in der Koalition reden.
Die Wählerinnen und Wähler wünschen sich von der Bundesregierung schnellere Lösungen. Themen, die die Menschen bei dieser Wahl vor allem bewegt haben, sind Wirtschaft, Klima und das Thema Migration.
Da muss diese Koalition ein gemeinsames Verständnis entwickeln. Und das ist aus meiner Sicht lange nicht der Fall gewesen. Und da müssen wir uns in der Tat noch einmal zusammensetzen und uns überlegen, was wir gemeinsam erreichen können oder ob wir überhaupt in der Lage sind, diese Ziele zu erreichen.
Auch die Grünen haben an diesem Wahlabend verloren, erreichen aber in beiden Ländern ihr historisch zweitbestes Ergebnis. Der Co-Vorsitzende Omid Nuripur erkennt aber gleich mehrere Aufträge. Zum einen weniger Streit innerhalb der Ampel. Und?
Die Ergebnisse der AfD allen voran sind erschreckend und wir müssen alles dafür tun, damit wir wieder Vertrauen gewinnen. Und das ist nicht nur, aber auch ein Auftrag an die Ampel.
Und damit spielt er den Ball auch in Richtung der Wahlgewinner CDU und CSU. Sie liegen in Bayern und Hessen deutlich vorn, konnten aber längst nicht alle enttäuschten Ampelwählerinnen und Wähler für sich gewinnen. Von denen wählten nicht wenige die AfD. Für die stellvertretende CDU-Vorsitzende Karin Prien ist klar,
die AfD gewinnt, weil Probleme, die wir in unserem Land haben, offensichtlich nicht gelöst werden. Und deshalb steht unser Angebot auch über die großen Themen in unserem Land. Das ist insbesondere das Thema Migration, was die Menschen bewegt, auch gemeinsam mit der Bundesregierung zu sprechen.
Die AfD wird stärker, nicht nur in ostdeutschen Bundesländern. So gut wie in Bayern und Hessen hat die AfD im Westen bei Landtagswahlen noch nicht abgeschnitten. Für die AfD-Vorsitzende Alice Weidel ist die AfD längst mehr als eine Protestpartei.
Sicher ist, dass wir über die Jahre immer mehr Wähler von unserer Politik und von unserer Programmatik überzeugen konnten. Aber hier kommt natürlich auch der Sondereffekt hinein, dass die Menschen unzufrieden sind.
Die Talfahrt der Linkspartei geht auch bei diesen Landtagswahlen weiter. In Bayern und in Hessen scheitert sie klar an der 5%-Hürde.
Soweit Birte Sönnigsen mit den Reaktionen aus Berlin. Und auf die Niederlage der SPD schauen wir nach 6:30 mit dem SPD-Politiker Ralf Stegner hier im WDR5-Morgenecho. Der Angriff auf Israel von der islamistischen Terrorgruppe Hamas, der gilt als beispiellos. Mehr als 1000 Menschen sind bei dem Hamas-Angriff und den Gegenschlägen ums Leben gekommen. Und die Zahl der Toten, sie wird weiter steigen. Denn noch immer sollen sich Hamas-Kämpfer auf israelischem Gebiet befinden. Und die israelische Regierung bombardiert weiter Ziele der Hamas im Gazastreifen. Israel hat den Kriegszustand ausgerufen und Israels UN-Botschafter Gilad Erdan bringt den Angriff von Samstag im Rahmen der Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates mit einem Satz auf den Punkt.
This is Israel's 9/11.
So Gilad Erdan. Dieser Seemann aus dem Morgen-Echo-Team hat die Medienstimmen dazu sortiert. Wie wird heute, 2 Tage nach dem Angriff, darauf geschaut?
Ja, nahezu allen Kommentaren schwingt noch ein Stück weit der Schock mit über den Angriff, den Israel erlebt hat. Verschleppung, Mord an Frauen, Kindern, überhaupt an Zivilisten, die Hilflosigkeit im Raketenhagel. Israel hat in seiner Geschichte keinen vergleichbaren Angriff durchlitten, schreibt wörtlich der Kollege der Süddeutschen Zeitung. Und der UN-Botschafter vergleicht es mit dem 11. September. Und viele greifen auch den Vergleich zum Yom Kippur-Krieg vor 50 Jahren auf. Damals schien es zeitweise so, als könnte Israel von der Landkarte verschwinden, als das Land von Ägypten und Syrien angegriffen wurde, schreibt der Journalist der Taz. Und der Angriffskrieg jetzt sei eine Zäsur, aber er meint wörtlich und es klingt fast kämpferisch, so brutal die Hamas auch heute gegen israelische Bürger vorgeht, die Existenz des Staates wird sie nicht in Frage stellen können. Dem würde der Autor vom Redaktionsnetzwerk Deutschland aber nicht zustimmen, denn er sieht tatsächlich die Existenz Israels schon auf dem Spiel, denn es bestehe die Gefahr, dass andere Staaten und Terrorgruppen die Eskalation verstärken könnten. Erste Raketen und Worte, die wie Raketen klingen, weisen in diese Richtung, sagt er.
Israel wurde ja von dem Angriff überrascht und eine Frage ist weiterhin offen. Wie konnte das passieren?
Ja, die Frage schwebt auch über einigen Kommentaren und es wird noch nach Antworten gesucht. Für die Autoren der NRZ haben die israelischen Geheimdienste versagt. Wie es dazu tatsächlich kommen konnte, das wird noch zu klären sein. Der Kollege der Süddeutschen Zeitung meint, das Land war abgelenkt durch seine eigenen Machterhaltungsstrategien der vergangenen Jahre. Die Justizreform zum Beispiel hat das Land zuletzt gespalten. Militär und Sicherheitsapparat hätten sich Netanjahu offen verweigert und damit seine Überlegenheit und Abschreckungskraft des Militärs verloren. Und der Iran, der als Patronsmacht von Hamas und Hisbollah gilt, wurde isoliert, meint der Kollege noch der Süddeutschen Zeitung. Und so konnte im Gazastreifen eine terroristische Brutstätte entstehen unter iranischer Obhut.
Die Bundesregierung hat die Angriffe der Terrorgruppe Hamas verurteilt. Man stehe zu Israel und die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson, so Bundeskanzler Olaf Scholz. Welche Rolle nimmt die Bundesregierung, der Westen jetzt ein oder sollte einnehmen?
Ja, erstmal wurde aus Sicht des Stern-Journalisten Veit Medik in den letzten Jahren zu wenig getan. Das sagte er gestern im ARD-Presseclub.
Wir beschränken uns darauf, sozusagen auf bestimmte Rituale zu setzen und beschwörungsmäßig so die Zwei-Staaten-Lösung mal zu fordern und so ein bisschen Geld an irgendwelche Hilfsorganisationen zu zahlen. Aber eigentlich haben wir uns resigniert abgewendet von diesem Konflikt schon vor Jahren. Und ich glaube, dass uns das jetzt vor Augen führt, dass wir da einen neuen Anlauf brauchen, auch als Europa.
Ja, das meint Veit Medik im ARD-Presseclub gestern. Und der Kollege des Kölner Stadtanzeigers findet, dass die Beleuchtung des Brandenburger Tores oder israelische Flaggen an öffentlichen Gebäuden sehr wohl wahrgenommen werden. Aber es müsse sich jetzt auch in konkreten Hilfszusagen an Israel niederschlagen, findet er. Wörtlich, was immer die Regierung in Jerusalem jetzt erbittet, sollte den Partnern im Westen Verpflichtung sein. Ja, und in allen Kommentaren, die ich heute Morgen lese, wird Solidarität mit Israel gefordert.
Was heißt das konkret, diese Solidarität? Also was müsste dem jetzt tatsächlich folgen?
Die wichtigste Forderung vieler ist, die Hilfszahlungen der Bundesregierung in den Gazastreifen zu beenden. Der Kollege im Handelsblatt führt aus, dass das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit in den letzten 2 Jahren Hilfen an die Palästinenser in Höhe von 340 Millionen Euro gezahlt haben. Es geht um Hilfsgelder, aber der Journalist fragt, weiß Deutschland, wofür das Geld eingesetzt wird? Gibt es irgendeine Möglichkeit zu verhindern, dass das Geld von der Hamas abgezweigt wird? Und wie kann man gewährleisten, dass es der notleidenden Bevölkerung zugutekommt? Und weil die Antwort darauf unklar ist, müssten die Zahlungen eingestellt werden, findet der Kollege im Handelsblatt. Und auch der Kölner Stadtanzeiger fordert einen sofortigen Stopp aller Hilfen und da dürfte es für ihn auch keine doppelten Standards geben. Aber um militärische Hilfen, anders als bei der Ukraine, geht es nahezu in keinem der Kommentare. Gestern im ARD-Presseclub sagte Christoph Marschall vom Tagesspiegel, dass es dort eine andere Situation sei.
Israel hat die militärischen Mittel, um alleine mit der Hamas fertig zu werden. Wir haben 5 solche Gaza-Kriege in den letzten Jahren erlebt. Israel ist nicht eine strategische Herausforderung, um die sich Deutschland oder Europa kümmern muss. Und selbst Amerika wird dort natürlich nur diplomatisch eingreifen und eben zum Beispiel versuchen, den Saudis zu sagen, jetzt lasst euch mal bitte davon nicht abbringen, sondern wir wollen langfristig die Aussöhnung zwischen den arabischen Staaten.
Ja, das ist die Meinung von Christoph Marschall vom Tagesspiegel und auch der Kollege der FAZ. Für ihn besteht zumindest kein Zweifel daran, dass sich Israel am Ende militärisch durchsetzen wird.
Nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel, das war die Medienschau hier im Morgenecho von Lisa Seemann. Danke.
Dancing on daydreams, burning too bright. There's nothing to say.
There's nothing to say.
Nothing to do.
There's nothing to do.
And I'm reliving a moon dream that I had with you. See the moonlight fall across your raven hair. I feel your breath whenever you in my ear. My world was dark until your eyes burned through the night, but the flame shone like moonlight on a summer's night, dancing on daydreams, burning too bright. There's nothing to say.
There's nothing to say.
Nothing to do.
There's nothing to do.
And I'm reliving a moon dream that I had with you. I feel the heat that follows when you come my way. Your passion simmers like the sun that lights the day. I've never known the warmth that I feel when I'm with you. But the flame burns like shines with most intensity, and when it's gone, a scar is burned inside of me. How could I capture such a spark I found in you? For the flame died like moonlight on a summer's night, dancing on right. There's nothing to say.
There's nothing to say.
Now that it's through.
Now that it's through.
But I'm reliving a moon dream that I had with you.
War Moon Dream gehört im WDR 5 Morgen Echo. Und wenn Sie heute früh schon draußen wären, Dann haben Sie es auch schon festgestellt, so richtig kalt ist das gar nicht. Milena Fuhrmann aus der WDR-Wetterredaktion. Die Temperaturen scheinen sich noch nicht auf Herbst einstellen zu wollen.
Ja, das stimmt. Wir messen jetzt schon Werte zwischen 7 und zum Teil 16 Grad, vor allem in den Städten entlang des Rheins und der Ruhr. Und wenn wir uns so generell mal die Mittelwerte anschauen, dann sehen wir, dass wir da deutlich über den langjährigen Mitteln liegen. Zum Beispiel im September, da lagen wir 5 Grad über dem langjährigen Mittel und jetzt schon im Oktober aktuell teilweise sogar 6 Grad. Und es wird sich jetzt vor allem in der ersten Wochenhälfte auch jetzt nicht groß ändern oder irgendwie auf Herbst einstellen. Wir gehen nämlich heute nochmal rauf auf bis zu 22 Grad. Morgen und übermorgen könnten wir sogar wieder die 25 Grad erreichen, also offiziell wieder Sommertemperaturen.
Ja, und ist irgendeine Wetteränderung denn überhaupt in Sicht?
Tatsächlich soll es nach unseren aktuellen Prognosen dann ab Donnerstag nochmal wechselhafter und auch wieder kühler werden. Wie sich das dann genau entwickelt, müssen wir dann erstmal abwarten. Die nächsten Tage bleiben aber erstmal wechselhaft, so wie heute. Wir starten mit vielen dichten Wolken, zwischendurch auch ein paar einzelne Schauer, die durchziehen. Vor allem in Westfalen kann das heute tagsüber noch der Fall sein. Aber daneben gibt es hin und wieder auch noch ein paar Auflockerungen mit Sonne, wenn auch nicht so viel.
Sagt Milena Fuhrmann zum Wetter bei uns in Nordrhein-Westfalen. Ich danke dir. Heute Termin in Hamburg. Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron. Die gehen ab heute mit ihren Mitarbeitern in Klausur. Die deutsch-französischen Regierungskonsultationen stehen nämlich wieder an. Diese Treffen sind wichtig, zumal ja das deutsch-französische Verhältnis in den letzten Monaten nicht unbedingt spannungsfrei war. Zum Beispiel, wenn man auf die Verteidigungspolitik, die Rüstungsvorhaben beider Länder schaut. Mein Kollege Uli Hauck in Berlin beschreibt uns mal, worum es im Detail geht, wo Unterschiede und Gemeinsamkeiten sind.
Der Luftwaffenstützpunkt Évreux in der Normandie war gut gewählt, als sich dort Ende September der französische Verteidigungsminister Le Cornu mit seinem deutschen Amtskollegen Pistorius getroffen hat. Denn dort fliegen deutsche und französische Soldaten erstmals gemeinsam in einer Transportfliegerstaffel. Es ist ein Vorzeigeprojekt beider Länder. Und der deutsche Verteidigungsminister? Der beschwor sein gutes Verhältnis zu seinem französischen Amtskollegen.
Als wir uns das erste Mal dann begegneten, kann ich sagen, das war, wie es in dem berühmten Film Casablanca mit Humphrey Bogart heißt, in der Schlussszene des Films, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Trotz wunderbarer Freundschaft, man müsse sich zusammenraufen, sagt Pistorius mit Blick auf das deutsch-französische Verhältnis. Das gestaltet sich insbesondere in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik zunehmend schwieriger. In Frankreich beobachtet man aufmerksam, dass Deutschland seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine zunehmend den Schulterschluss mit den USA sucht. Und dort und auch in Israel entscheidende Waffensysteme bestellt. Jakob Ross, Frankreich-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
Ich glaube, daraus ergeben sich eben große Spannungen, dass die Franzosen an allen Ecken und Enden in den Projekten sehen, die Bundesregierung entfernt sich von uns. Aus diesem größer werdenden Unterschied ergeben sich viele Spannungen.
Beispiel Panzerprojekt der Zukunft MGCS. Statt 2035 soll es erst 2045 kommen. Hinzu kommt, dass die Franzosen andere Anforderungen an den Panzer haben als die Deutschen. Die beteiligten Waffenproduzenten aus beiden Ländern sind erbitterte Konkurrenten und auch nach Jahren ist noch nicht klar, wer überhaupt was macht.
Wir werden uns jetzt bis Dezember miteinander verständigen darüber, wie sehen die einzelnen Säulen aus und wer hat bei welcher Säule den Hut auf.
Hinzu kommen auch strategische Fragen, die beide Länder entzweien. Beispielsweise beim vom Kanzler 2022 in Prag angekündigten europäischen Luftverteidigungssystem European Sky Shield.
Es wäre ein Sicherheitsgewinn für ganz Europa und ein hervorragendes Beispiel dafür, was wir meinen, wenn wir von der Stärkung der europäischen Säule der NATO sprechen.
Deutschland drückt aufs Tempo, kauft das israelische Raketenabwehrsystem Arrow. Es soll russische Atomraketen in bis zu 100 Kilometern Höhe abfangen können. Doch Polen und die Atommacht Frankreich beteiligen sich nicht. Dabei gehe es den Franzosen nicht nur um Industriepolitik, sagt Jakob Ross. Sie sehen durch die deutsche European Sky Shield Initiative auch ihre nukleare Abschreckung gefährdet.
Das heißt, diese Sky Shield Initiative ist ein zweites gutes Beispiel, um aufzuzeigen, wie weit entfernt die deutsche und französische Position in vielen großen Fragen der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik aktuell sind.
Bei der gemeinsamen deutsch-französischen Kabinettsklausur in Hamburg will man sich austauschen, über unterschiedliche Positionen reden. Entscheidungen sind allerdings nicht zu erwarten.
Zum deutsch-französischen Treffen, also zu den Regierungskonsultationen, war das Uli Hauck in Berlin. Europäische Sicherheitspolitik wird ein Thema sein. Weitere stehen noch auf der Tagesordnung. Unter anderem auch ein kulturpolitisches Thema. Denn letzte Woche wurde ja bekannt, dass das Goethe-Institut 3 Niederlassungen in Frankreich auch schließen will. Kultureinrichtungen wichtig für die gesellschaftliche Verständigung, für die Stabilität der Demokratie. Das Vorhaben sorgt für Diskussionen und wir werden auf dieses Thema auch noch mal schauen nach 7 intensiver hier im WDR5 Morgenecho. Als ob die Menschen in Afghanistan mit der herrschenden Taliban nicht genug am Hals hätten, hat es im Land jetzt auch noch ein Erdbeben gegeben. Wo mehr als 2500 Menschen wurden bei dem Beben im Westen des Landes getötet. Die Zahl der Verwundeten geht in die Tausende. Und besonders betroffen ist die Provinz Herat, die liegt nahe der Grenze zum Iran. Astrid Korall über die aktuelle Situation in Afghanistan.
Vor einem Krankenhaus in der afghanischen Provinzhauptstadt Herat steht ein junger Mann, Mir Ahmad. Auf seinem Arm trägt er seinen Sohn, um dessen Kopf ein großer weißer Verband gewickelt ist. Viele unserer Familienmitglieder wurden bei dem Erdbeben getötet, darunter einer meiner Söhne, und mein anderer Sohn ist ebenfalls verletzt. Die meisten Menschen liegen unter den Trümmern, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Einsatzkräfte suchen weiter nach Verschütteten, einige Helfer räumen nur mit ihren Händen große Steinbrocken beiseite. Allmählich schwindet die Hoffnung, noch Überlebende zu finden. Aziz Zarif, der auf einer Trage vor dem Krankenhaus in Herat liegt, ist verzweifelt. Ich weiß nichts über meine Mutter, meine Tochter, meinen Sohn, ob sie tot oder lebendig sind. Innerhalb weniger Stunden hatte die Erde am Samstag insgesamt 9-mal gebebt. In mindestens 11 Dörfern im Westen Afghanistans sind laut des Nothilfebüros der Vereinten Nationen sämtliche Häuser zerstört worden. Die Trümmer begruben viele Menschen unter sich. Eine Bewohnerin berichtete der Nachrichtenagentur AFP: Ich saß in unserem Haus und junge Mädchen spielten, eines von unseren Nachbarn und eines von mir, und plötzlich schlugen Rauch und Trümmer von oben auf uns ein, wie Regen oder Hagel, und wir wurden unter dem Sand begraben. Das Nothilfebüro der Vereinten Nationen erwartet, dass die Zahl der Opfer noch steigt, wenn Rettungskräfte auch abgelegene Regionen erreichen. Mittlerweile ist auch die Hilfe angelaufen. Die Menschen in den betroffenen Gebieten brauchen Zelte, Decken, Lebensmittel und Trinkwasser. UN-Generalsekretär Antonio Guterres rief die internationale Gemeinschaft auf, die Menschen in Afghanistan zu unterstützen. Die Vereinten Nationen hatten gestern knapp 5 Millionen Euro Soforthilfe freigegeben. Außerdem kündigten sie an, bald einen Spendenaufruf zu starten.
Soweit die Informationen zur Situation in Afghanistan von Astrid Korall. Und auch die Europäische Union hat der betroffenen Bevölkerung Afghanistans Solidarität zugesichert. Chef EU-Diplomat Josep Borrell hat das bei dem Kurznachrichtendienst X geschrieben. EU-Teams haben das Katastrophengebiet schon erreicht, um zu helfen. WDR5, das Morgenecho hier.
get this black ash?
Siehst du die schwarze Asche? Die wollen wir.
That's what you want.
WDR 5 Quarks und das uralte Feuermanagement der Aborigines.
Feuer soll das Land erneuern, statt es zu zerstören.
In Australien beginnt der Sommer und die Gefahr verheerender Buschbrände steigt.
If we start getting grey ash,
wenn die Asche grau wird, ist das Feuer zu heiß.
Die Aborigines wissen noch, wie man Feuer mit Feuer bekämpft. Ein großer Schatz, den es zu heben gilt.
Just grab a branch.
Zurück in die Zukunft. Das Buschfeuermanagement der Aborigines. WDR 5 Quarks. Heute um 15 Uhr und jederzeit in der WDR 5 App.
Es ist 6.30 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Jürgen Escher. Guten Morgen.
Für uns ist klar, und das will ich auch in aller Deutlichkeit sagen, das Wahlergebnis ist sehr enttäuschend, was auch sonst.
Bei der Landtagswahl in Hessen hat die SPD von Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Faeser eine Niederlage einstecken müssen. Die SPD kam nur auf den dritten Platz. Wahlsieger mit 34,6% ist die CDU. Aus Wiesbaden Nicolas Busch-Schlüter für WDR aktuell.
Zweiter großer Gewinner der Hessenwahl ist die AfD. Sie kommt auf 18,4% der Stimmen. Das ist ihr historisch stärkstes Ergebnis in einem westdeutschen Flächenland. Die Ampelparteien haben bei der Hessenwahl dagegen allesamt verloren. Die SPD hat ihr schlechtestes Ergebnis aller Zeiten in Hessen eingefahren und kommt nur auf 15,1%. Auch die Grünen verlieren. Sie landen mit 14,8% der Stimmen auf Platz 4. Die FDP hat es mit 5,0% gerade noch so in den Landtag geschafft. Die Linke ist dagegen mit knapp über 3% nicht im nächsten Wiesbadener Landtag vertreten.
In Bayern kann die CSU weiter mit den Freien Wählern regieren. Beide Parteien wollen schnell Sondierungsgespräche aufnehmen. Aus München Lisa Weiß für WDR aktuell.
Ein möglicher Konfliktpunkt dabei, die Freien Wähler pochen auf ein Ministerium mehr. Sie haben mit 15,8% im Vergleich zur Wahl 2008 deutlich zugelegt und sind jetzt zweitstärkste Kraft, während die CSU leicht verloren hat und historisch schlecht abschneidet. Mit 37,0% der Stimmen ist sie aber weiterhin stärkste Kraft in Bayern. Auf Platz 3 landet in Bayern die AfD mit 14,6% der Stimmen. Damit dürfte die AfD die Grünen als größte Oppositionsfraktion im Landtag ablösen. Die Grünen verlieren im Vergleich zur letzten Landtagswahl gut 3 Prozentpunkte und liegen nur noch bei 14,4%. Die SPD bleibt mit 8,4% noch unter den ohnehin schon geringen Erwartungen zurück. Sie wird im neuen Landtag die kleinste Fraktion sein.
Israel hat als Reaktion auf den Terror der Hamas Ziele im Gazastreifen bombardiert. Das israelische Militär meldet inzwischen mehr als 700 Tote durch die Angriffe der Hamas. Auf palästinensischer Seite sollen es mehr als 400 Opfer geben. Aus dem UNO-Sicherheitsrat gibt es bisher keine geschlossene Reaktion. Antje Passenheim, WDR New York.
Es gebe eine gute Zahl von Mitgliedstaaten, die die Angriffe der Hamas verurteilten, sagte der stellvertretende US-Botschafter bei den Vereinten Nationen Robert Wood nach der geschlossenen Sitzung. Aber offensichtlich seien nicht alle Länder dieser Meinung. Russland hatte die amerikanische Nahostpolitik erst kürzlich im Sicherheitsrat kritisiert. US-Botschafter Wood nannte keine Einzelheiten über die 1,5-stündige Sitzung. Die US-Regierung sei sehr besorgt um die Geiseln, die die Hamas genommen habe. Sie müssten umgehend freigelassen werden. Dies sei ein purer Akt von Terrorismus und der müsse verurteilt werden, sagte Wood.
Weitere Meldungen im Überblick. In Afghanistan sind durch das schwere Erdbeben nach Angaben der Taliban mehr als 2400 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl konnte bisher nicht unabhängig bestätigt werden. Rettungskräfte suchen in den Trümmern weiter nach Überlebenden. Am Samstag war Westafghanistan vom schwersten Beben seit Jahrzehnten erschüttert worden. Die Stadt Leipzig feiert heute wieder die friedliche Revolution in der DDR. Mit einem Lichtfest wird an die entscheidende Montagsdemonstration gegen das DDR-Regime erinnert, am 9. Oktober 1989. Der Massenprotest mit 70.000 Menschen gilt als wichtig für das Ende der deutschen Teilung. In Aachen beginnt ein Mammutprozess gegen eine mutmaßliche Einbrecherbande. 5 Männern werden mehr als 120 Taten vorgeworfen. Sie sollen unter anderem Schlüssel von teuren Autos aus Wohnhäusern entwendet und die Fahrzeuge gestohlen haben. Der Schaden soll bei rund 1 Million Euro liegen.
WDR aktuell aus der Kultur.
In Leipzig ist das internationale Festival für Dokumentar- und Animationsfilm Doc Leipzig eröffnet worden. Mit der Dokumentation White Angel aus der Ostukraine über Rettungseinsätze in einer ostukrainischen Kleinstadt. Bis Sonntag werden über 200 Filme und computergenerierte Arbeiten aus rund 60 Ländern präsentiert. Schwerpunkt ist Mittel- und Osteuropa. Dabei geht es nicht nur um den Krieg gegen die Ukraine, sondern auch allgemein um das Verhältnis der Ex-Sowjetstaaten zu Russland. Zu sehen sind Werke unter anderem aus Estland, Georgien, Polen, der Ukraine und der Tschechischen Republik. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen heute wechselnd bis stark bewölkt mit teils böigem Wind, dabei vor allem in Westfalen örtlich ab und zu etwas Regen. Am Nachmittag dann vom Rheinland bis ins Roter Gebirge mehr Sonnenschein. Dazu wird es wieder mild, in Warburg bis 18, Wuppertal 20 und in St. Augustin bis 22 Grad. Morgen nach Auflösung einiger Dunst- und Nebelfelder meist trocken mit einem Mix aus Sonne und Wolken bei bis zu 25 Grad. Das war WDR aktuell. WDR 5, die Verkehrslage. A3 Arnheim Richtung Köln zwischen Oberhausen-Holten und Kreuz-Kaiserberg etwa 10 Minuten plus 4 Kilometer Stau. Die A52 Düsseldorf Richtung Mönchengladbach ist zwischen Karst-Nord und dem Kreuz Neersen wegen Bauarbeiten bis Dienstag früh gesperrt. A57 in dem Wegen Richtung Köln zwischen Kreuz-Mürs und Krefeld-Oppum etwa 15 Minuten plus 6 Kilometer Stau und stockender Verkehr. A59 Dinslaken Richtung Duisburg zwischen Duisburg-Haltamborn und Kreuz-Duisburg etwa 15 Minuten plus 4 Kilometer Stau. Und die A59 Düsseldorf Richtung Köln ist zwischen dem Dreieck Monheim Süd und dem Kreuz Leverkusen West wegen Bauarbeiten bis Mittwoch gesperrt.
WDR 5 Morgenecho.
Es ist Montag früh, 6.36 Uhr. Ich bin Judith Schulte-Loh. Herzlich willkommen beim WDR 5 Morgen Echo. Und jetzt müssen wir auch noch über Krieg im Nahen Osten reden. Die radikal-islamische Hamas hat Israel überfallen. Hunderte Menschen wurden getötet, auch Geisel genommen. Israel hat daraufhin seine Armee mobilisiert und fliegt Luftanschläge in Gaza. Der Kriegszustand wurde ausgerufen. Julius Segador ist unser Korrespondent in Tel Aviv. Herr Segador, wie haben die Menschen in Israel diese dritte Nacht nach den Angriffen verbracht?
Ja, die Menschen in Israel, die haben Angst, weil sie nicht wissen, wohin diese militärische Auseinandersetzung, von der ja viele schon vom Krieg sprechen, führen wird, welchen Preis das Land am Ende zahlen wird. Und sie sind schockiert, weil immer neue Meldungen über die Gräueltaten und Massaker der Hamas an der Zivilbevölkerung bekannt werden. Also allein in der Nähe des Kibbutz Reim, wo junge Leute am Samstag ein Rave-Festival feierten, da sollen gestern über 250 Leichen gefunden worden sein. Wirklich, man muss es so deutlich sagen, massakriert. Und ein Militärsprecher sprach von einem brutalen, menschenverachtenden Massaker, das sogar die Handlungen des IS, also des sogenannten Islamischen Staates, in den Schatten stelle. Und mich hat besonders beeindruckt, dass hier viele Medien schon davon sprechen, dass dieser Angriff am Samstag mit den derzeit über 700 Opfern das größte Massaker an Juden seit dem Ende des Holocaust ist.
Und es kam für Israel überraschend, der Zeitpunkt wahrscheinlich nicht zufällig gewählt. Freitag war der 50. Jahrestag des Beginn des Yom Kippur-Krieges. Noch immer sollen auch Kämpfer der Hamas in Israel sein, so hieß es gestern Abend. Wie ist es heute früh?
Ja, das hat sich nicht geändert, auch wenn es immer weniger werden, weil natürlich die israelischen Soldaten das Militär vorrückt. Aber man muss sich das wirklich bildhaft vorstellen, dass hier Dorf um Dorf durchgesucht wird. Die Kämpfer der Hamas, die haben sich verschanzt, versteckt, haben teilweise noch Geiseln. Und das geht natürlich relativ langsam, aber es stimmt, es sind immer noch Hamas-Kämpfer in israelischen Gemeinden unterwegs. Im Gegenzug hat das israelische Militär aber die Angriffe auf den Gazastreifen verstärkt. Also die Luftwaffe bombardierte die ganze Nacht über ununterbrochen Hamas-Ziele. 500 an der Zahl, wurde eben vom Militär auch gemeldet. Auch dort steigt die Opferzahl an, das darf man nicht vergessen. Und natürlich auch unter der Zivilbevölkerung, die ja unter diesem kriegerischen, totalitären Regime der Hamas leidet.
Was weiß man über die Situation der Geiseln, die die Hamas noch in ihrer Gewalt hat und die im Gazastreifen sein sollen? Was weiß man über deren Schicksal?
Da weiß man nicht sehr viel. Es gibt immer wieder Videos in den sozialen Medien, die gepostet werden von siegestrunkenen Palästinensern in Gaza, die auf Pritschenwagen dann die Geiseln vorführen. Also es sind wirklich schreckliche Bilder, die da gepostet werden, zu denen wir auch Zugang haben, die man so gar nicht sieht in der Öffentlichkeit. Also man weiß nicht sehr viel, nur dass die nicht gut behandelt werden. Und das wird wirklich schwierig. Also ich war häufig in Gaza, ich kenne dort die Verhältnisse. Das ist sehr, sehr kleinflächig gebaut. Also die Geiseln dann auch im Rahmen einer möglichen Bodenoffensive zu finden, das wird äußerst schwierig.
Stichwort Bodenoffensive. Inwiefern wird die bereits vorbereitet?
Ich glaube, sie wird vorbereitet durch die starken Luftangriffe, die es jetzt geben soll. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in den nächsten 48 Stunden diese Bodenoffensive starten wird. Aber ich habe es eben schon gesagt, das Ganze ist mit unglaublich viel Risiko verbunden. Und Israel hat in der Vergangenheit immer vor solchen Bodenoffensiven schon bei den Auseinandersetzungen, bei den militärischen Auseinandersetzungen mit Gaza zurückgeschreckt, weil es eben so kleinflächig ist und weil hier in der Tat der Blutzoll sehr, sehr hoch ist.
Haben, Herr Segador, Verhandlungen überhaupt eine Chance noch? Und da habe ich Herrn Segador gerade, der für uns aus Tel Aviv berichtet, verloren. Oder wir finden ihn noch mal kurz wieder. Herr Segador, sind Sie noch mit uns verbunden, mit WDR 5, dem Morgenecho? Offensichtlich nicht mehr. Soweit also erstmal die Informationen von Julius Segador, unserem Korrespondenten in Tel Aviv, zur aktuellen Situation. Lassen Sie uns auf die Innenpolitik gucken und auf die Wahlen, die gestern stattgefunden haben. Das war gestern kein guter Tag für die Sozialdemokraten, sowohl in Hessen als auch in Bayern. Bei den Landtagswahlen haben sie verloren. In Hessen 15,1% erreicht, das ist ein Minus von 4,7. Und in Bayern sind es 4,8%, ein Minus von 1,3. Und der Generalsekretär der SPD, Kevin Kühnert, führt die Verluste ja auch auf die Performance der Ampelregierung in Berlin zurück.
Wir sehen, dass die drei Parteien der Ampelkoalition in beiden Bundesländern verloren haben. Und wir sollten die Signale alle miteinander in der Ampelkoalition erkennen.
Soweit Kevin Kühnert, und ich begrüße im Morgenecho Ralf Stegner, SPD, Mitglied des Bundestages und auch Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Schönen guten Morgen, Herr Stegner.
Guten Morgen.
Die SPD scheint nicht mehr gewinnen zu können. Woran liegt es denn jetzt Ihres Erachtens? Ist es nur die Ampelperformance?
Naja, es sind in schwierigen Zeiten, und das sieht man mit dem Krieg mitten in Europa, mit der Inflation, vorher war Corona. Die Menschen haben durchaus ihre Ängste und Besorgnisse, und wenn dann Politik teilweise nicht vermag darzustellen, was man tut in einer vernünftigen Art und Weise, dann darf man sich nicht wundern, wenn diejenigen gewinnen, die mit den Ängsten Politik machen. Und das sind die Rechtsradikalen. Das war ja gestern ein ordentlicher Rechtsruck, den wir gesehen haben in Bayern wie in Hessen.
Also was machen Ihre Genossen, was macht die Sozialdemokratie falsch?
Na, das kann man nicht so einfach beschreiben, aber es ist sicherlich eine Mischung aus, auf der einen Seite, dass wir die Themen, auf die es wirklich ankommt, die die Menschen bewegen, und das ist eben Arbeit, Rente, Miete, Gesundheit, Pflege, solche Themen, sicherlich auch Klimaschutz oder Frieden, dass wir die nicht immer in den Vordergrund rücken, auch nicht immer die richtige Sprache wählen. Und zweitens, dass die Disziplin nach außen, was die Regierung angeht, sehr zu wünschen übrig lässt. Die Streitereien untereinander dominieren. Und das, finde ich, ist nicht hilfreich, wenn man den Menschen in der Politik ordentlich auch erklären will. Das heißt, die Performance, die Öffentlichkeitsarbeit, die Außendarstellung, die muss sicherlich besser werden.
In Hessen hat die SPD noch mehr verloren als in Bayern, und das mit der Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Hat Sie das schlechte Ergebnis überrascht?
Ich hatte es befürchtet, dass es vielleicht so kommen könnte, denn es deutete sich ja in den letzten Tagen auch an. Die Probleme sind ja nicht erst seit 3 Tagen da, sondern es hieß immer, wir wissen das jetzt und reißen uns zusammen, und das ist eben teilweise nicht erfolgt. Und deswegen hat es gestern die Befürchtung teilweise noch übertroffen. Aber es ist, glaube ich, auch nochmal ein Warnsignal. Wir haben im nächsten Jahr Wahlen in den neuen Bundesländern, wir haben Kommunalwahlen, wir haben eine Europawahl. Und wenn Rechtsradikale auch im Westen so hohe Stimmergebnisse erzielen, dann kann man da nicht einfach nichts tun, sondern muss man was gegen unternehmen.
Auf die AfD würde ich gerne gleich mit Ihnen noch mal gucken, kurz noch bei Frau Faeser bleiben. Wird sie mit der Niederlage in Hessen im Rücken noch in Berlin die Autorität haben, schwierige Vorhaben durchzusetzen?
Ich glaube, wir sollten jetzt nicht anfangen, über Personal zu reden. Das ist, glaube ich, das geringste der Probleme, was wir haben.
Herr Stegner, das wird schon getan.
Ja, das weiß ich ja, aber das ist ja üblicher Reflex in der Politik. Es geht dabei um die Substanz der Politik und nicht um Einzelne. Und das ist eine Teamleistung oder auch nicht. Und da haben alle Grund, sich an die Nase zu fassen und zu sagen, wir müssen das besser machen und nicht zu sagen, wir haben jetzt einen Schuldigen, den wir dafür präsentieren.
Dann gehen wir von Frau Faeser weg und gucken allgemein auf die SPD. Inwiefern ist sie denn durch dieses Wahlergebnis in dieser Ampelkoalition geschwächt?
Na, ich glaube, wir haben teilweise den Konflikten, die es ja ganz stark zwischen Grünen und FDP gab, als Schiedsrichter zugesehen. Das ist zwar eine ehrenvolle Rolle, aber die Schiedsrichter schießen keine Tore und wir müssen den Menschen erklären, was wir wollen. Und das ist auch gerade in so schwierigen Fragen wie bei der Flüchtlingspolitik notwendig, dass man das schafft, die Probleme nicht zu leugnen und gleichzeitig aber bei einer humanitären Politik zu bleiben und nicht sich verlocken zu lassen, auch rechtspolitisch zu argumentieren wie andere und den Kommunen auch besser zu helfen, als wir das getan haben. Also da ist schon eine Menge, was nötig ist. Und deswegen ist das Hauptthema eben, dass die Menschen sicher sein können, sie können sich auf uns verlassen. Die Opposition hilft da auch nicht besonders übrigens. Das ist nicht verlockend.
Sagen Sie mal, gilt die Rolle des Schiedsrichters auch für den Bundeskanzler Olaf Scholz?
Naja, ich glaube, Olaf Scholz hat schon recht, wenn er sagt, auf den Tisch zu hauen, wie das immer gesagt wird, tut in der Regel der Faustweh und nicht dem Tisch. Aber dass das eine Anforderung für alle Beteiligten ist, auch in der Regierung, das kann man nicht abstreiten.
Bei den Landtagswahlen ist die AfD stark geworden, ne? Also auf dem zweiten Platz in Hessen, in Bayern auf dem dritten Platz. Und die Diskussion darüber läuft natürlich, weshalb? Zuwanderung wird als ein Thema genannt und die Diskussion darüber, wie sehen Sie das, Herr Stegner?
Natürlich ist das das einzige Thema, mit dem die versuchen, Politik zu machen. Keine Lösung, immer nur Sündenböcke. Aber man darf nicht den Fehler machen, das Problem zu leugnen, dass es natürlich gibt, dass da Ordnung nötig ist, dass wir uns kümmern müssen darum, dass die Menschen das als bedrohlich empfinden. Das kann man nicht wegleugnen. Nur die Antworten dürfen keine rechtspopulistischen sein. Sie dürfen nicht sein, dass man den Leuten nach dem Munde redet, sondern dass man praxistaugliche Lösungen wählt, die eben einerseits funktionieren, aber andererseits eben halt auch humanitären Prinzipien genügt, die wir haben und die wir nicht aufgeben dürfen.
Nun sind die Zeiten schwierig, da scheint Klarheit und gute Kommunikation mehr denn je gefragt zu sein. Sie sind auch Mitglied ja im Auswärtigen Ausschuss, Krieg in der Ukraine, jetzt im Nahen Osten. Kriegerische Auseinandersetzung zwischen der islamistischen Hamas und Israel. Samstag früh begannen ja die Raketenangriffe der Hamas, wir haben vorhin drüber geredet. Was für ein weiterer Krisenherd entsteht da?
Da ist ein Krisenherd zurück. Ich meine, diese Terroranschläge sind ganz furchtbar. Und die Solidarität mit Israel ist ja nicht nur aus historischen Gründen Teil unserer Staatsräson. Wir müssen die Sicherheit des Staates Israel gewährleisten. Und dazu gehört eben auch, dass man entschieden gegen den Terror vorgeht und auch nicht duldet übrigens, dass in Deutschland Menschen als Sympathisanten für Terrororganisationen auf die Straße gehen. Das ist ein unmöglicher Vorgang. Und gleichzeitig beleuchtet es eben eine Region, wo wir eben immer noch keine Friedenslösung haben, die einerseits die Sicherheit Israels gewährleisten und andererseits Perspektiven friedlicher Art für das palästinensische Volk auch bedeuten. Da ist viel zu tun und da sind diplomatische Initiativen auch Europas notwendig. Es gibt eben nicht nur den Ukraine-Krieg, sondern leider in vielen Teilen der Welt die ungelösten Konflikte, um die wir uns kümmern müssen.
Und noch eins, welche Rolle könnte und sollte Deutschland in diesem Konflikt spielen? Diskutiert wird über die Hilfszahlung der Bundesregierung, die in den Gazastreifen gehen?
Ja, das muss man sich angucken, dass es jedenfalls nicht verwendet werden darf, um auch noch den Terror zu munitionieren gegen Israel. Das wäre unerträglich, wenn solche Gelder dafür missbraucht werden. Das pauschal abzulehnen, dass man Hilfe leistet in den Regionen, halte ich für einen Fehler. Aber sich das anzugucken im Detail, das ist zwingend davor.
Zur Entwicklung im Nahen Osten und nach den Landtagswahlen in Hessen und Bayern zum Abschneiden auch der Sozialdemokratie war das Ralf Stegner, Mitglied des Bundestages, SPD-Politiker und auch Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Herr Stegner, herzlichen Dank.
Vielen Dank. Wiederhören.
WDR 5, das Morgenecho, 6.48 Uhr ist es jetzt. The problem is that you fool yourself. On the shelf is half full, but you're pouring it up. You're screaming, you shout. It's raining cocaine and there's never a drought. The problem is that your daddy's not proud. You
think life's a fairground, but it's spinning around till you're sick in your mouth. Could afford the best therapy, but you turn it down. Hanging out the limousine, out of love with the city. Crushing pills on leather seats, London only looks pretty. When you're seeing doubles, swimming in and out of trouble, wishing she was different, but you do it anyway. You say
und hier ist das WDR 5 Morgen Echo am Montag. Bildung und Zusammenarbeit fördern, Demokratie stärken. Unter diesem Motto zeichnet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute um 11 Uhr im Schloss Bellevue 23 Bürger und Bürgerinnen, und zwar 15 Frauen und 8 Männer aus. Sie bekommen den Verdienstorden zum Tag der deutschen Einheit verliehen. Und zu den Preisträgern gehören 3 aus Nordrhein-Westfalen. Einer von ihnen ist Aladin El-Mafani, der Soziologe und Publizist aus Dortmund. Dortmund forscht zur Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft. Er ist ehrenamtlicher Beauftragter in Fragen des muslimischen Engagements in NRW. Er freut sich über den Preis, ist aber auch zwiegespalten. Denn wenn seine Arbeit Beachtung findet, deutet das meist darauf hin, dass im Bildungsbereich wieder was im Argen ist.
Und ich würde schon sagen, dass wir ein Problem derzeit haben, was die Schwerpunktsetzung angeht und die Relevanzsetzung, dass die Situation für und von Kindern und Jugendlichen in der Öffentlichkeit weitgehend falsch eingeschätzt wird, dass die Lage deutlich schlechter ist als die Einschätzungen und die Stimmung öffentlich. Und ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass der Bundespräsident vielleicht auch persönlich diese Auszeichnung mit dieser Schwerpunktsetzung nutzen könnte, um selber in dem Bereich Impulse zu setzen. Und ich würde es mir in jedem Fall wünschen.
Und einen Verdienstorden erhält auch Dominik Adolfi aus Erkrath, der 2015 den Verein Du, Ich, Wir gegründet hatte. Er hat sich dem kostenlosen Förderunterricht für Kinder aus Zuwandererfamilien im Kreis Mettmann und in Köln verschrieben, so die Sprecherin des Vereins Katharina Götzsch.
Wir möchten ihnen den Zugang zu bestmöglicher Bildung verschaffen, um ihre Integration und Chancengleichheit zu fördern. Und dafür unterstützen jede Woche schon über 170 ehrenamtliche Mentorinnen und Mentoren sehr viele Kinder und Jugendliche aus allen Jahrgangsstufen, insbesondere beim Deutschlernen, aber auch in allen anderen Schulfächern. Neben dieser individuellen Förderung durch unsere Mentorinnen und Mentoren bieten wir wöchentlich auch mehrere kostenlose Hausaufgabenbetreuungen in Erkrath, Hildenhahn und Mettmann an. Die Schülerinnen und Schüler können dort ihre Hausaufgaben erledigen und werden bei Fragen und Schwierigkeiten rund um ihre Schularbeiten unterstützt.
Und mit der dritten Preisträgerin aus Nordrhein-Westfalen habe ich gesprochen. Das ist Yüksel Erkinsche. Sie ist Professorin für Erziehung und Bildung an der Hochschule Bielefeld. Ihre Forschungsinteressen sind Mehrsprachigkeit, Deutsch als Zweit- und Fremdsprache und Kulturwissenschaften. Und ich wollte natürlich von ihr wissen, was bedeutet es Ihnen, diesen Preis zu bekommen?
Diesen Preis zu bekommen bedeutet für mich, dass auch Mehrsprachigkeit in der Gesellschaft, als Chance ja auch offiziell da auch angegeben wird, dass es angekommen ist in der Gesellschaft. Das freut mich sehr, weil die deutsche Gesellschaft ist mehrsprachig und dass Schülerinnen auch mit ihrer Mehrsprachigkeit anerkannt werden und nicht nur jetzt, wenn sie die deutsche Sprache noch nicht so gut können, wenn sie neu zugewandert sind. Das ist sehr bedeutend für mich, aber auch die Elternarbeit, dass man eigentlich, wenn man mit Eltern arbeitet, dadurch auch ganz viele Schülerinnen fördern kann und das jetzt auch offiziell anerkannt wird, freut mich sehr.
Wenn wir in Ihre Geschichte selber gucken, Sie sind ja als Kind von Gastarbeiter mit 6 Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Mit 15 gingen Sie mit Ihren Eltern zurück in die Türkei, studierten dort. Für die Dissertation waren Sie dann in Österreich, von dort dann zurück, Universitätskarriere, Duisburg-Essen, später nach Bielefeld. Und wenn wir den Sprung zurück in Ihre Kindheit machen, Sie haben selber einmal gesagt, ich weiß, wie es ist, wenn man auf einmal fremd ist. Welche Erfahrungen haben Sie als 6-jähriges Kind im deutschen Schulsystem gemacht?
Ja, als ich eingeschult wurde, da konnte ich kein Wort Deutsch. Mein Vater hatte uns nur erklärt, wenn ihr auf Toilette möchtet, dann müsst ihr sagen, ich muss. Und sonst kannte ich nichts. Musste dann tatsächlich auf die Toilette. Das war die erste Woche, wo ich noch gar kein Deutsch konnte. Und dann bin ich zu der Lehrerin gegangen und sie hat aber keine Gestik und Mimik angewandt, hat mir etwas gesagt, was ich nicht verstanden habe. Und ich dachte, ich darf nicht. Aber ich musste natürlich dringend. Und als ich wieder zurückging, jetzt in die Klasse, da hatte ich richtig Angst. Und die Lehrerin sagte dann noch wieder nichts. Und ich habe wirklich einen Klasseneintrag, wo steht im dritten Schuljahr, dass ich endlich spreche. Weil ich muss dann so eine Angst gehabt haben, ne, weil ich einfach nicht verstanden habe. Und deshalb würde ich unbedingt raten, allen Lehrkräften Gestik, Mimik einzusetzen. Ne? Wenn man dann einfach nicht versteht, das ist sehr schlimm für die Kinder. Und da habe ich mich sehr fremd gefühlt.
Wie sehr hat denn diese Erfahrung Ihre weitere Arbeit geprägt?
Ja, auf jeden Fall, dass einfach auch die Ersprachen der Kinder dann ja auch sehr wichtig sind. Ne? Wenn man einfach nur vielleicht begrüßt in der Sprache, ne? Das ist dann ja, dann fühlt man sich schon gar nicht fremd. Ne? Man muss ja nicht viele Sachen können, aber hallo vielleicht in der anderen Sprache, sodass die Kinder, die jetzt dann neu starten, aber auch die Jugendlichen, sich ein bisschen hier heimisch fühlen.
Sie sind ja nicht nur Wissenschaftlerin, Sie haben in Dortmund auch als Lehrerin an der Grundschule Kleine Kielstraße gearbeitet, eine Schule, an der mehr als 3/4 der Familien eine Migrationsgeschichte haben. Und Sie haben dazu beigetragen, dass diese Schule den Deutschen Schulpreis bekommen hat. Sie sind dort explizit auf die Eltern zugegangen. Wie haben Sie das gemacht?
Da musste ich gar nicht explizit. Die Eltern sind zu mir gekommen. Ach. Wirklich alle. Nicht nur jetzt die jetzt aus der Türkei kommen, weil ich ja selbst türkischstämmig bin. Alle Eltern, indische Eltern, kurdische Eltern, tamilische Eltern, wahrscheinlich weil ich selbst einen Migrationshintergrund habe, haben sie sich dann nicht fremd gefühlt, sind auf mich zugekommen und haben dann gefragt, haben ihre Bedürfnisse berichtet. Und aus dem bin ich dann nicht drauf gekommen, was brauchen eigentlich diese Eltern. Und ganz oft wird da so genannt, dass es Integrationsverweigerer sind. Aber ich habe da erlebt, dass viele Menschen eigentlich gar nicht verstehen, wenn wir sagen, sie sollen sich integrieren. Da habe ich bei den Eltern, besonders bei den Müttern, dort festgestellt, dass sie einfach nicht wissen, was ist eigentlich gefordert. Und da habe ich gemerkt, dass einfach mit den Eltern sich auszutauschen, wie man zu Hause auch ihr Kind fördern kann, das hat sehr dazu beigetragen.
Yüksel Erkinçe war das, Professorin für Erziehung und Bildung an der Hochschule Bielefeld. Sie ist eine der Preisträgerinnen heute. 3 kommen aus Nordrhein-Westfalen. Heute um 11 Uhr im Schloss Bellevue geht es los. Da werden 23 Bürger und Bürgerinnen ausgezeichnet. Sie bekommen den Verdienstorden zum Tag der Deutschen Einheit verliehen.
Guten Morgen. Er war jung erfolgreich YouTube-Star. Philipp Mickenbecker und seine Freunde haben mit ihren Videos die Welt zu einem ganz großen Abenteuerspielplatz gemacht. Bis 2021 begeistern sie mit ihren ziemlich verrückten Erfindungen über 1,6 Millionen Follower. Mir persönlich gefällt ein selbst konstruiertes Fluggerät immer noch am besten. Statt sich fürs Brötchenholen durch den Verkehr zu zwängen, hat Philipp seiner Badewanne einfach mal Flügel verliehen. Ich sag es ja, die Welt als riesiger Abenteuerspielplatz. Aber neben all dem Spaß, aller Fantasie und Leichtigkeit hat das Leben den YouTuber hart getroffen. Lymphdrüsenkrebs. Und das mit Anfang 20. Von Beginn an ist es ein Kampf mit ungleichen Mitteln. Und so stirbt Mickenbecker mit nur 23 Jahren im Juni 2021. Ich habe ihn ehrlich gesagt erst durch die mediale Berichterstattung rund um seine tödliche Krankheit kennengelernt. Aber ich war gleich beeindruckt von seinem Lebensmut und seiner Glaubenskraft. Wie mir geht's da vielen. Und so war bei seinen Freunden noch zu Philipps Lebzeiten die Idee aufgekommen, lasst uns seine Geschichte erzählen. Der YouTuber selber war sofort begeistert, einen Film über seine letzten Monate zu drehen. Sein Ziel? Authentisch zeigen, wie es ihm so geht mit einer tödlichen Krankheit. Aber vor allem, welchen Halt der Glauben ihm jeden Tag gibt. Sein Beten, sein Ringen mit Gott, seine Angst, aber vor allem seine Hoffnung. Nicht nur seine Fans wollte er daran teilhaben lassen. Doch wie so oft bei guten Ideen gab es da noch einen kleinen Haken. Für so einen Film braucht es eine Menge Geld. Und Geschäfte machen mit seinem Schicksal, diese Vorstellung gefiel Philipp so gar nicht. Aber so ein Herzensprojekt aufgeben, das war nicht Philipps Ding. Stattdessen rief er über das Internet zu Spenden für das Projekt auf. Mit Erfolg. Über eine halbe Million Dollar kam auf diesem Weg zusammen. In der letzten Woche kam der Film in die Kinos. Real Life heißt er und möchte der Welt etwas von einer großen Hoffnung erzählen. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern das Leben. In diesem Vertrauen verabschiedete Philipp sich 2021 in einem letzten Video von seinen Fans. Er geht in Frieden, legt sein Leben in Gottes Hand und vertraut auf ein Wiedersehen in der Ewigkeit. Eine Botschaft, die mir schon jetzt unter die Haut geht. Von daher ahnen Sie es. Ich freue mich auf den Film. Ihr Pfarrer Simon Schwamborn aus Dortmund.
Das war Kirche in WDR 5. Sie hörten einen Beitrag der katholischen Kirche. Es ist 7 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Jürgen Escher. Guten Morgen.
Das Entscheidende ist, es gibt einen klaren Regierungsauftrag und der ist sehr, sehr eindeutig und mit weitem Abstand vor allen anderen da.
Die CSU von Ministerpräsident Söder ist in Bayern wieder stärkste Partei geworden. Bei den Landtagswahlen in Hessen war die CDU von Ministerpräsident Rhein der Gewinner. In beiden Bundesländern haben die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP Verluste hinnehmen müssen, wohl weil viele Wähler und Wählerinnen unzufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung sind. Naila Doss, WDR aktuell. Wie sind die Landtagswahlen in Bayern ausgegangen?
Da hat die CSU von Ministerpräsident Söder 37% der Stimmen geholt. Das ist fast so viel wie bei der letzten Wahl. Die Freien Wähler holten ihr bestes Ergebnis mit 15,8% und werden wohl weiter mit der CSU regieren. Knapp dahinter sind AfD und Grüne. Die SPD hat noch mal weniger Stimmen bekommen. Sie schafft 8,4%. Und die FDP ist aus dem Bayerischen Landtag raus.
Wie sind die Wahlen in Hessen ausgegangen?
Da hat die CDU von Ministerpräsident Rhein deutlich zugelegt auf fast 35%. Sie könnte weiter mit den Grünen regieren, auch mit der SPD. Die AfD wurde in Hessen mit mehr als 18% zweitstärkste Kraft und hat damit das stärkste Ergebnis bei den Landtagswahlen in einem Bundesland in Westdeutschland bekommen. Die FDP hat den Einzug in den Hessischen Landtag nur ganz knapp geschafft.
Auch fast zwei Tage nach dem Angriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel gehen die Kämpfe weiter. Nach Angaben der israelischen Armee sind bisher etwa 700 Tote geborgen worden. Die Zahl werde aber wohl noch steigen. Julio Segadua, WDR Tel Aviv.
Allein nahe dem Kibbutz Reim, wo junge Leute ein Rave-Festival feierten, sollen über 200 Leichen gefunden worden sein. Militärsprecher Hagari bezeichnete das Vorgehen der Hamas als brutales, menschenverachtendes Massaker, das sogar die Handlungen des sogenannten Islamischen Staates in den Schatten stelle. Israels Präsident Herzog machte in einer Rede an die Nation den Iran für den Angriff auf Israel mitverantwortlich. Unterdessen hat das israelische Militär die Angriffe auf den Gazastreifen verstärkt. Die Luftwaffe bombardiert ununterbrochen Hamas-Ziele in verschiedenen Städten des Küstenstreifens. Auch dort steigt die Opferzahl stark an.
Weitere Meldungen im Überblick. In Afghanistan haben die Helfer wenig Hoffnung, nach den schweren Erdbeben noch Überlebende zu finden. Nach Angaben der Taliban-Regierung gibt es schon jetzt fast 2400 Tote und 2000 Verletzte. Am Samstag hatten mehrere Erdbeben den Westen Afghanistans erschüttert. In Halle in Sachsen-Anhalt erinnern die Stadt und die jüdische Gemeinde an die Opfer des Anschlags auf die Synagoge vor 4 Jahren. Um kurz nach 12 Uhr läuten die Kirchenglocken und der öffentliche Nahverkehr steht still. Vor 4 Jahren hatte ein Rechtsextremist versucht, in die Synagoge einzudringen. Er erschoss danach 2 Menschen und bekam dafür lebenslange Haft. Im Prozess um einen Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim in Saarlouis mit einem Toten wird heute das Urteil erwartet, 32 Jahre nach der Tat. Dem Angeklagten wird Mord, versuchter Mord und Brandstiftung vorgeworfen, aus rechtsextremen Motiven. Der Fall war lange ungelöst. Vergangenes Jahr wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen und der Beschuldigte festgenommen. Tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Post wollen heute in Berlin protestieren. Die Gewerkschaft Verdi hat zu einer Großkundgebung aufgerufen. Sie fordert bessere Arbeitsbedingungen und dass die Jobs in der Post- und Paketbranche sichergestellt werden. Hintergrund ist die Reform des Postgesetzes.
WDR aktuell aus der Kultur.
In Berlin ist der Opus Klassik Preis verliehen worden. Ausgezeichnet wurden unter anderem die Geigerin Anne-Sophie Mutter, die Sopranistin Asmik Gregorian und der Geiger David Garrett. Doch vor allem eher unbekannte Künstler begeisterten das Publikum. Maria Ossowski, WDR Kultur.
Mit seiner Blockflöte hat Max Volbers, begleitet vom alten Musikensemble Capella della Torre, als Nachwuchskünstler des Jahres überzeugt. In der Kategorie Klassik ohne Grenzen rockte der südafrikanische Cellist Abel Selaoche den ausverkauften großen Saal des Konzerthauses am Gendarmenmarkt. Für sein Lebenswerk geehrt wurde der 96-jährige Dirigent Herbert Blomstedt. Die Präsentation des Opus Klassik mit der hervorragenden Moderatorin Desiree Nosbusch, flankiert vom Heute-Show-Reporter Fabian Köster, war die bislang kurzweiligste und hat gezeigt, dass die Klassikbranche in der Lage ist, sich zu erneuern und ein lockeres, jüngeres Publikum zu begeistern.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen heute wechselnd bis stark bewölkt mit teils böigem Wind. Dabei vor allem in Westfalen örtlich ab und zu etwas Regen. Am Nachmittag dann vom Rheinland bis ins Rothaargebirge mehr Sonnenschein. Dazu wird es wieder mild in Paderborn bis 18, Unna 20 und in Grevenbroich bis 22 Grad. Morgen nach Auflösung einiger Dunst- und Nebelfelder meist trocken mit einem Mix aus Sonne und Wolken bei bis zu 25 Grad. Das war WDR aktuell. WDR 5, die Verkehrslage. A1, Euskirchen Richtung Köln zwischen Frechen und Köln-Bocklemünd, etwa 30 Minuten plus, 6 Kilometer Stau. Die A4 Herlin-Aachen Richtung Köln ist zwischen Merzenich und Elsdorf nach einem Unfall gesperrt, 4 Kilometer Stau. A40 Venlo Richtung Essen zwischen Mürs Zentrum und Duisburg-Häfen etwa 20 Minuten plus 4 Kilometer Stau. Die A52 Düsseldorf Richtung Mönchengladbach ist zwischen Karst Nord und dem Kreuz Neersen wegen Bauarbeiten bis Dienstag früh gesperrt. Und die A59 Düsseldorf Richtung Köln ist zwischen dem Dreieck Monheim Süd und dem Kreuz Leverkusen West wegen Bauarbeiten bis Mittwoch gesperrt.
WDR 5 Morgenecho.
Mit Judith Schultelow einen schönen guten Morgen wünsche ich hier in diesem Montag, der zwei Themen uns vor allen Dingen beschert hat. Zum einen natürlich Ausgang der Wahlen in Hessen und in Bayern und dann die sich zuspitzende Lage im Nahen Osten. Auch zwei Tage nach dem Angriff der islamischen Hamas auf Israel gehen die Kämpfe ja weiter. Die israelische Luftwaffe bombardiert weitere Ziele der Hamas im Gazastreifen. Die Zahl der Opfer steigt weiterhin und es ist damit zu rechnen, dass tatsächlich es zu einer weiteren Eskalation der Gewalt kommen könnte. Denn in Israel wird schon über einen Bodenangriff nach dem bisherigen Raketenabschüssen auch als Reaktion auf den Angriff der Hamas nachgedacht. Aus Tel Aviv zur aktuellen Lage Julius Segador.
Mehr als 700 Opfer wurden Angaben der Regierung zufolge bisher geborgen. Die tatsächliche Zahl dürfte indes weiter steigen. Allein nahe dem Kibbutz Reim, wo junge Leute ein Rave-Festival feierten, sollen über 250 Leichen gefunden worden sein. Der ehemalige Chef der Gaza-Division, General Israel Ziff, inzwischen im Ruhestand, beteiligte sich als Reservist noch am Samstag am Kampfgeschehen. Was er in Reim sah, habe er in 4 Jahrzehnten als Soldat nicht gesehen, erzählte er in einer Presserunde vor Journalisten.
I haven't seen such massacres.
Ich habe noch nie solch ein kaltblütig ausgeführtes Massaker gesehen, vor allem bei dem Festival nahe dem Kibbutz Reim, wo die jungen Leute feierten. Aber auch im angrenzenden Kibbutz wurden die Menschen systematisch umgebracht. Das ist wirklich die schlimmste Art von Terror. Da wurden Menschen kaltblütig ermordet.
Noch immer befinden sich Hamas-Terroristen in den israelischen Gebieten nahe dem Grenzzaun. Sie haben sich in Ortschaften verschanzt und versteckt. Immer wieder kommt es zu Feuergefechten zwischen israelischen Soldaten und Terroristen, berichtet am Abend der Sprecher des Militärs Daniel Hagari. Der Feind befindet sich noch immer auf unserem Gebiet. Manche versuchten, zurück in den Gazastreifen zu fliehen. Wir töteten sie am Grenzzaun. Wir werden weiterhin jeden töten, der versucht, über den Zaun israelischer Staatsgebiet zu betreten. Das israelische Militär hat inzwischen die Angriffe auf den Gazastreifen verstärkt. Die Luftwaffe bombardiert ununterbrochen Hamas-Ziele in verschiedenen Städten des Küstenstreifens. Angriffe, die auch Zivilisten treffen. Hadel al-Bebab, eine 40-jährige Frau, hatte ihr Haus in Gaza City nach einer Warnung verlassen. Als sie zurückkommt, liegt das Gebäude in Schutt und Asche. Der gesamte Gazastreifen ist Bombenangriffen und Angriffen ausgesetzt. Ich habe zwei Söhne und meinen Mann. Wir alle schrien und rannten. Unser ganzes Haus wurde zerstört. Nichts blieb übrig. Ich bin kurz zurück in das zerbombte Haus, wollte Kleidung für meine Kinder mitbringen. Wir haben keine Ausweise mehr, keine Kleidung, keine Schuhe. Militärexperten rechnen damit, dass Israel innerhalb der kommenden zwei Tage eine groß angelegte Bodenoffensive im Gazastreifen starten wird. Ziel ist, die über 100 nach Gaza verschleppten israelischen Geiseln zu befreien. Eine Aktion, die angesichts der Brutalität der aktuellen Auseinandersetzung einen völlig offenen Ausgang hat.
Soweit die Information von Julio Segador aus Tel Aviv. Zahlreiche Mitglieder des UN-Sicherheitsrates haben den Hamas-Angriff auf Israel verurteilt. Die Reaktion erfolgte jedoch nicht einstimmig. International läuft auch die Hilfe für Israel an. Und